Mose ist ja gerade dabei, der neuen Generation, die gerade davor steht, in das verheißene Land hineinzuziehen und das verheißene Land zu erobern, nochmal das Gesetz zu erklären. Das ist sozusagen die letzte Ansprache von Mose und er gibt ihnen nochmal das Gesetz weiter. Und das Gesetz besteht aus den religiösen Vorschriften für Israel, den ethischen Maßstäben, diesen Dingen, die auch noch für uns heute gelten, und aber auch dem Zivilrecht und dem Strafrecht für Israel. Und wir wissen, dass Gesetze notwendig sind, um für eine Ordnung zu sorgen in einer Gesellschaft, dem Bösen Einhalt zu gebieten und das Verhalten von Menschen zu regulieren. In Römerbrief im Kapitel 13 heißt es, dass die Regierung Gottes Dienerin ist, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also Strafgesetz, Zivilgesetz, darum wird es heute auch viel gehen, ist wichtig für eine Ordnung in der Gesellschaft. Vieles von dem, was Mose hier erzählt, ist Wiederholung. Er wiederholt das Gesetz, aber einiges ist auch neu, wo er das noch weiter auslegt und weitere Details hinzufügt. Und so ist es auch in den Kapiteln heute. Zuerst haben wir aber eine Wiederholung. Es geht um die Zufluchtsstädte. Da hat er schon im 4. Mose zu uns gesprochen. Vers 1. Wenn der Herr, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land der Herr, dein Gott, dir gibt, um die sie vertreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst, dann sollst du dir 3 Städte aussondern, mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Du sollst dir den Weg dahin instand halten und das Gebiet deines Landes, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil geben wird, in 3 Teile teilen. Und es soll dazu geschehen, dass jeder Totschläger dahin fliehen kann. Das aber ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin flieht, damit er am Leben bleibt. Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt und ihn nicht schon vorher hasste, etwa wer mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen, und seine Hand holt mit der Axt aus, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt, damit nicht der Bluträcher wutentbrannt dem Totschläger nachjagt und ihn einholt, weil der Weg zu lang ist, und ihn totschlägt, obwohl ihn kein Todesurteil traf, weil er ihn nicht schon vorher hasste. Darum befehle ich dir, 3 Städte sollst du dir aussondern, und wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wie er deinen Vätern zugeschworen hat und dir das ganze Land gibt, das er deinen Vätern zu geben zugesagt hat, wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen Wegen gehst, dann sollst du dir noch 3 Städte zu diesen 3 hinzufügen, damit nicht unschuldiges Blut vergossen wird mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt und Blutschuld auf dir ist. Wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich gegen ihn erhebt und ihn totschlägt, sodass er stirbt, und er flieht in eine dieser Städte, dann sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von dort holen und ihn der Hand des Bluträchers übergeben, dass er sterbe. Du sollst nicht seinetwegen nicht betrübt sein, sondern du sollst unschuldig vergossenes Blut aus Israel wegschaffen, damit es dir gut geht. 6 Zufluchtsstädte in Israel. 3 Städte östlich des Jordans, haben wir schon gesehen, diese 3 Städte in 4. Mose. Aber jetzt, wo sie in das Land über den Jordan hineinziehen, nochmal 3 Städte. Nee, umgekehrt. 3 Städte waren... Nee, stimmt schon. 3 Städte östlich, jetzt nochmal 3 Städte westlich. Sie sind ja westlich über den Jordan gezogen. Nochmal 3 Städte. Und die sollten gleichmäßig verteilt sein im Land. Und wenn wir uns das anschauen, dann war es auch so, dass eine im Norden, eine in der Mitte, eine im Süden war. Wir werden in Josua 20 dann die 3 Zufluchtsstädte sehen, die westlich des Jordans gelegen sind. Zufluchtsstädte waren ein Schutz für Totschläger. Gott hat in seinem Gesetz einen Unterschied gemacht zwischen Mördern, solchen, die auflauern, die ganz bewusst einen Menschen umbringen wollen, und solchen, die halt unabsichtlich jemanden zu Tode bringen. Und unsere modernen Gesetze, die folgen dem heute noch nach, was Gott hier durch Mose gesagt hat. Auch bei uns gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Mördern und zwischen Totschlägern. Beispiel für einen Totschläger ist hier 2, die in den Wald gehen und gemeinsam einen Baum umholzen und dem einen fährt das Hackel davon. das Beil und spalte den zweiten den Skalp. Ist natürlich schwer nachzuprüfen, ne, ob der das absichtlich getan hat oder unabsichtlich. Und deswegen hat Gott hier einen Schutz eingeführt, diese Zufluchtsstätte, die wir hier sehen. Prinzipiell sehen wir, dass menschliches Leben für Gott wertvoll ist. Die Bibel sagt uns, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und deswegen sind wir einzigartig und sind besonders wertvoll und über aller Schöpfung. In 1. Mose 9, Verse 5 bis 6, da sagt der Herr: Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, menschliches Blut. Von jedem Tier werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, hoffentlich vergisst das nicht, weil sonst ist er tot, aber wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und Gott sagt hier in den Versen 12 und in Versen 13, du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, wenn einer ein Mörder ist, sondern du sollst unschuldig vergossenes Blut aus Israel wegschaffen, damit es dir gut geht. Auf Mord stand die Todesstrafe, das hat Gott so eingeführt. Und ein Mörder sollte nicht davonkommen, den sollten sie nicht davonkommen lassen. Aber gleichzeitig im Vers 5 soll ein Unschuldiger am Leben bleiben. Gott will Gerechtigkeit. Gott will, dass Menschen vor Gericht fair behandelt werden. Und für Totschläger, für solche, die unabsichtlich jemanden umgebracht haben, ohne dass es geplant war, ohne dass sie Hass im Herzen hatten, ohne böse Absichten, sagen wir ein Autounfall, vielleicht war es damals eher ein Fuhrwerksunfall, der hatte die Möglichkeit, in diese Zufluchtsstadt zu laufen. Und dort wurde das dann fair untersucht und wurde ihm ein fairer Prozess garantiert. Wir haben hier gelesen, dass sie die Wege in diese Zufluchtsstädte gut erhalten mussten. Und die Städte waren gleichmäßig verteilt über das ganze Land. Das heißt, die Zufluchtsstadt sollte leicht erreichbar sein und sollte zugänglich sein. Und dann haben die Ältesten dieser Zufluchtsstadt den Fall untersucht, wenn so ein Typ dorthin gelaufen ist. Und haben denen einen fairen Prozess garantiert. Und wenn er schuldig war, dann haben die Ältesten den Mörder, den Bluträcher, übergeben und der wurde hingerichtet. Wenn er allerdings unschuldig war, dann durfte der in dieser Zufluchtsstadt sicher wohnen. Wir sehen, er musste auch hier einen Preis zahlen für unabsichtliches Töten eines Menschen. Gott hat einen besonderen Wert auf menschlichen Leben. Und dann aus den Parallelstellen wissen wir aber, dass er ganz frei gehen konnte, wenn der Hohenpriester gestorben ist. Und das ist interessant für uns. Wie fast alles im Neuen Testament ist auch das natürlich ein Bild für Jesus und das, was er für uns getan hat. Schon im Psalm 46 heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Gott ist diese Zuflucht für uns. Und im Hebräerbrief im Kapitel 6 wird es nochmal konkreter. Nämlich in diesem Werk, was Jesus für uns getan hat, diese Verheißung Gottes, da haben wir einen starken Trost, heißt es dort, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Geistig gesehen ist Jesus unsere Zufluchtsstadt, wo wir uns hin flüchten können. Und wir brauchen das, wir brauchen eine geistliche Zufluchtsstadt. Denn wir alle sind schuldig. Wir alle sind Mörder, genau genommen. Jesus hat erklärt, dass wer seinen Bruder zürnt in seinem Herzen, dass der eigentlich schon in seinem Herzen Mord begangen hat. Und hier geht es nicht um gerechten Zorn. Manchmal ist es richtig, zornig zu werden, wenn wir Unrecht sehen in dieser Welt. Es spricht hier von selbstsüchtigem Zorn. Wenn wir zornig, bitter werden, Groll haben auf jemanden, einfach aus Selbstsucht, weil das in uns was nicht passt. Und Jesus sagt, wenn wir einen ohne Grund grollen und zornig sind, dann haben wir im Herzen eigentlich schon Mord begangen. Sind wir schon schuldig, weil Mord fängt im Herzen an. Ist zuerst dieser Ärger, dieser Groll, der sich reinfrisst und dann kommt es raus mit negativen Bemerkungen und Tratsch und wo wir den anderen niedermachen, vielleicht noch hinter seinem Rücken und das ist eigentlich schon Rufmord, da fängt Mord schon an und dann letztendlich, wenn man das weiterspielen lässt, so kommt es dann wirklich zum Mord, dass einer einen anderen umbringt. Aber es fängt im Herzen an. Und deswegen sind wir auch alle schuldig. Ich denke, jeder von uns könnte sagen, ja, ich habe schon mal Groll im Herzen gehabt gegen einen anderen. Und das hat nichts mit gerechten Groll, dass ich für wem anderen zornig war, sondern es ging um mich, mein selbstsüchtiges Ich. Mich, die meinen Stolz verletzt hat oder was immer. Und deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen diese Zufluchtsstadt, diese geistliche Zufluchtsstadt. Und Jesus ist wie diese Zufluchtsstätte. Jesus ist erreichbar. Jesus ist offen für alle, die zu ihm hinlaufen. Und du musst wie in der Zufluchtsstadt auch in Jesus sein, um gerettet zu sein. Es gibt keine Alternative dazu. Du draußen hast du diesen Schutz nicht. Und, interessant, die Freiheit kommt mit dem Tod des Hohenpriesters. Und unser Hohepriester ist Jesus. Und deswegen hat er uns freigemacht von all unserer Schuld, all unserer ganzen Lebensschuld. Er hat uns nicht mehr zugerechnet. Und selbst, wir können es nicht mal mehr verlieren, wenn wir in Jesus sind. Selbst wenn wir uns entfernen von der Zufluchtsstadt, der Hohepriester ist gestorben. Wir sind völlig frei. Gott sagt uns im Neuen Testament, Korintherbrief, alles ist mir erlaubt. Das ist ziemlich viel. Ich bin ganz frei. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir dienlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht unter irgendwas bringen lassen, unter irgendein Joch oder mich versklaven lassen. Aber Gott wird uns nicht verdammen, weil wir missbauen oder weil wir blöd sind. Wir werden uns selbst wehtun, weil Sünde immer negative Konsequenzen in sich trägt. Aber in Jesus, Römer 8,1 haben wir gelernt, gibt es keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und so ist Jesus eine doppelt sichere Zufluchtsstadt. Er ist selbst treu, wenn wir untreu sind. Ein Unterschied gibt es zwischen den Zufluchtsstädten und Jesus. Zufluchtsstadt hat nur dem Unschuldigen was geholfen. Wenn er schuldig war, hat es ihm nichts gebracht. Jesus ist für Sünder gestorben. Ist eine Zuflucht für uns Schuldige, für uns Sünder. Und wenn wir voll Vertrauen zu Jesus laufen, dann haben wir Vergebung unserer ganzen Lebensschuld und finden wirklich Sicherheit und Zuflucht in ihm. Auch das ist ein Bild, was in Jesus erfüllt ist. Aber dieses Gesetz, du sollst nicht morden, steht. Gott verlangt Gerechtigkeit in seinem Land, unter seinem Volk. Ein Mörder musste hingerichtet werden. Zweite Gebot, was wir hier besprochen sehen in einer gewissen Art und Weise, ist, du sollst nicht stehlen. Vers 14 steht hier, du sollst nicht die Grenze deines Nächsten verrücken, die die Vorfahren gezogen haben in deinem Erbteil, dass du erben wirst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Also solltest nicht hingehen und irgendwo den Grenzstein ein bisschen verrücken. Den Nachbarn bestehlen, sein Land wegnehmen. Die Bibel lehrt ganz klar Privateigentum. Eigentlich gehört alles Gott, wenn wir es genau nehmen. Aber Gott hat uns als Verwalter eingesetzt und Gott hat uns gewisse Dinge, gewisse Menschen, aber in dem Fall Land, gewisse Dinge anvertraut als Verwalter. Das ist Privateigentum. Natürlich unter Gott, Verwalter unter Gott. Aber du sollst nicht stehlen. Und das gilt für Privatpersonen, ich glaube, das gilt genauso für Regierungen. Ich glaube nicht, dass Sozialismus eine biblische Philosophie ist, sondern dass es eigentlich Diebstahl auf staatlicher Ebene ist. Aber da gehen wir heute nicht rein. Auch geistlich ist ein Prinzip hier illustriert. Sollst die Grenzen deines Nächsten nicht verrücken, die die Vorfahren gezogen haben. Wir sollen diese alten Grenzen nicht verrücken, auch geistlich nicht. Und es gibt immer mehr Menschen, die heutzutage sagen, ja, ich weiß, dass Gott sagt, dass Unzucht falsch ist und dass praktizierte Homosexualität Sünde ist. Und ich weiß, die Männer sollen die Gemeinden leiten und ihre Familien leiden, sagt Gott, und nicht die Frauen. Aber hey, das Buch, das wurde vor so langer Zeit geschrieben, hey, wir sind heute moderner. Das kann ja unmöglich noch heute gelten. Und wir sehen, wie gerade Kirchen sich spalten, weil zum Beispiel Homosexuelle als Priester, als Bischöfe sogar eingesetzt werden. Und das soll nicht so sein. Jesaja 40 heißt es, das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Was Gott gesagt hat, es steht. Gott hat all diese Dinge nicht gesagt, weil es damals modern war und heute nicht. Heute altmodisch wäre. Nee, das sind ewige geistliche Prinzipien, die Gott uns gibt. Und die haben heute noch genauso Wert und Bestand wie damals. Und wenn wir diese Grenzen verrücken, dann geht es wirklich bergab mit uns. Dann schaden wir uns selbst. Dritte Gebot, was hier angesprochen wird, ist, du sollst nicht lügen. Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. Das haben wir schon besprochen. Vers 16. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor dem Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Also die haben das genau untersucht mit Hilfe des Herrn, vor dem Richter und vor dem Priester. Wir hatten damals eine Theokratie, Gott hat da durchaus mitgemischt, hat die Wahrheit aufgedeckt. Vers 18. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollte er ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen, und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Sehr wirkungsvolle Methode, um die Leute vor falschen Zeugenaussagen hier zurückzuhalten. Wenn du einen anderen falsch beschuldigt hast und es wird aufgedeckt, dann kriegst du dieselbe Strafe, die der bekommen hätte. Können wir an den Prozess von Jesus denken, diese falschen Zeugen. Eigentlich hätten da mehrere Kreuze auf dem Hügel stehen sollen, wenn sie wirklich ihr eigenes Gesetz angewandt hätten. Es gab zwei Sicherheitsvorkehrungen gegen falsche Zeugenaussage. Eine hat man letztes Mal, glaube ich, gesehen, oder vor zwei Wochen, bin mir nicht ganz sicher. Und zwar, wenn einer den anderen beschuldigt hat und das hat gestimmt, dann, oder der wurde verurteilt, dann musste er den ersten Stein werfen, musste der sein, der den anderen hinrichtet. Das war eine Vorkehrung, dass einer nicht leichtfertig mal einen anderen beschuldigt, wenn es gar nicht wahr ist. Die zweite hier sehen wir hier. Nämlich, wenn er überführt wird, dass er falsch ausgesagt hat, dann bekommt er dieselbe Strafe, wie der Schuldige erhalten hätte. Sehr effektiver Weg, um Leute dazu anzuhalten, die Wahrheit zu sagen. Hat eine abschreckende Wirkung. Im Vers 20 sehen wir, dass es heißt, die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Und genau das ist natürlich auch der Zweck oder ein Zweck von Strafrecht, nämlich um Menschen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, selbe Verbrechen zu begehen, davon abzuhalten, es wirklich in die Tat umzusetzen. Vers 21 heißt es, du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Ist das nicht grausam? Ist das nicht furchtbar? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist Fairness. Was Gott hier sagt, ist, dass die Strafe dem Vergehen angemessen sein soll. Und das war revolutionär. Wenn wir Rechtskodexe anschauen aus derselben Zeit, zum Beispiel den Kodex Hammurabi, ein ganz bekannter, dann war es überhaupt nicht so. Da gab es die Todesstrafe für fast alles. Und selbst in England im 18. Jahrhundert gab es die Todesstrafe noch für 200 Vergehen. Da waren so Dinge dabei wie Taschendiebe, die hingerichtet wurden. Wir Menschen, wir haben so die Tendenz, über die Maßen zu schlagen. Du haust mir ein blaues Auge, ich hau dir mindestens zwei. Hast nur zwei, deswegen geht nicht mehr. Aber lass mir was anderes einfallen. Du machst mir einen Kratzer in mein Auto rein, ich tritt dir die ganze Tür ein. Das ist menschliches Verhalten. Wenn du mir was antust, ich vergelt dir um ein Vielfaches. Und der Herr sagt, nein, das soll bei euch nicht so sein. Sondern die Härte der Strafe soll genau dem Vergehen entsprechen. Es soll angemessen sein. Ausgewogenheit will der Herr, Gerechtigkeit. Und darum geht's hier. Das ist genau das Gegenteil, was so viele Menschen denken. Menschen denken, oh, das ist so grausam. Nee, es ist überhaupt nicht grausam. Gott hat diese grausamen Praktiken der Völker damals reguliert und hat gesagt, Leute, seid gerecht. Die Strafe soll angemessen sein. Ja klar, ein Mörder soll hingerichtet werden, aber guck mal, angemessen. Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Ja, aber hat Jesus sich nicht dagegen gewandt in der Bergpredigt in Matthäus 5? Wo er gesagt hat, ihr habt gehört, das gesagt ist Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem gebiete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Bist du ganz nackert? Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Hat Jesus sich dann nicht gewandt gegen dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nicht wirklich. Müssen verstehen. Es sind zwar unterschiedliche Dinge hier. Wovon Gott hier spricht und wovon Jesus in Matthäus 5 spricht. Jesus hat sich nicht gewandt gegen Gerechtigkeit im Strafrecht. Darum geht es hier, vor Gericht. Soll ausgewogen sein, soll angemessen sein. Wogegen sich Jesus wendet in Matthäus 5, ist gegen persönliche Rache. Für zwischenmenschliche Beziehungen. Das war das Problem damals. Die Rabbis damals haben dieses Prinzip genommen und haben es auf persönliche Beziehungen angewandt. Und haben gesagt, du musst vergelten, wenn dir jemand ein Unrecht tut. Und zwar Auge um Auge und Zahn um Zahn. Haben Vergeltung zu einer persönlichen Verpflichtung gemacht. Und dagegen hat sich Jesus gewandt. Er hat gesagt, nee, für eure persönlichen Beziehungen, da lasst Liebe herrschen und Barmherzigkeit und Vergebung, wenn es um persönliche Beziehungen geht. Aber für Regierung oder für Gerichte, die sind nicht berufen, barmherzig zu sein, sondern die sind dazu berufen, vor Gott gerecht zu sein. Unparteiisch. Die Strafe, die im Gesetzbuch vorgeschrieben ist für das Vergehen, die soll gerecht einfach angewandt werden. Und darum geht es hier. Römer 13 haben wir gesehen, dass die Regierung dazu da ist, um die Übeltäter zu bestrafen. Und Gott sagt uns hier, die Strafe soll gerecht und angemessen sein. Wir haben hier also keinen Widerspruch in Gottes Wort zwischen dem, was Gott uns hier in 5. Mose 19 sagt und was Jesus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 5. Es geht um zwei unterschiedliche Dinge. Einmal um Gerechtigkeit vor Gericht, das andere Mal geht es um persönliche Beziehungen. Und da gelten andere Maßstäbe. Kapitel 20. Kapitel 20 regelt das Verhalten im Kriegsfall. Und Krieg ist immer was Furchtbares. Krieg war nicht ursprünglich Gottes Wille, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und da ist es Realität. Eine Welt, in der nicht alle Menschen oder alle Nationen nach Gottes Wort leben wollen. Und da ist es manchmal notwendig, in den Krieg zu ziehen, um größeres Übel abzuwenden und um Übeltäter wieder zur Rechenschaft zu ziehen. Und im Fall von Israel hier ist Gott gerade dabei oder steht gerade davor, Israel zu benutzen, um die Kanaaniter, diese gottlose, perverse, götzendienerische Nationen, um die zu richten. Und so spricht er zu ihnen jetzt hier über Krieg. Vers 1, Kapitel 20. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst. Seht ihr, er sagt hier wenn und nicht falls. Das ist eine Tatsache. Kampf ist Realität in dieser Welt. Für uns Christen spricht es natürlich wieder von geistlichen Dingen hier. Spricht vom geistlichen Kampf. Epheser 6, Vers 10 und die folgenden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und das ist natürlich. Auch für uns heißt es, wenn ihr in den Kampf zieht, nicht falls ihr in den Kampf zieht. Wir sind in den Kampf. Bis Jesus uns nach Hause ruft, sind wir in einem geistlichen Kampf hier. Ob es uns gefällt oder nicht, ob es uns passt oder nicht. Ob wir sagen, oh, ich jetzt lieber Gott wird Bilder von, weiß nicht, von Hawaii und Urlaub verwenden, statt von Krieg und Kampf. Mir gefällt das nicht. Ja, gut, gewöhn dich dran. Es ist die Realität. Gott sagt, wenn du in den Kampf ziehst, nicht fallst. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Israel war eine kleine Nation, umgeben von sehr mächtigen Reichen, und die waren sehr oft unterlegen. Und ich denke, jeden von uns geht es dann und wann so, wo wir uns unterlegen fühlen und wo wir uns überwältigt fühlen von geistlichen Angriffen oder Umständen, die in unser Leben kommen. Und auch uns wird der Herr sagen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und was ist der Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen oder warum wir uns nicht fürchten sollen? Der Grund ist, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Römer 8, 31. Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Wir haben den Allmächtigen, den ewigen Gott, der alles erschaffen hat. Und das inkludiert Satan und alle geistlichen Mächte und wer immer uns angreifen will, wer immer uns sich gegen uns stellen will. Gott hat die erschaffen mit einem Wort. Wisst ihr was? Gott wird die alle auslöschen mit einem Wort, mit dem Hauch seines Mundes, die sich gegen ihn stellen. Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Vertraut dem Herrn, sagt Mose hier. Wenn ihr den Kampf zieht, wenn ihr euch überwältigt fühlt, vertraut dem Herrn. Vertrauen, das ist das Prinzip, das Gott für uns hat. Immer wenn Israel vertraut hat und Gott gehorcht hat, dann waren sie immer siegreich, haben immer gewonnen, konnten gar nicht verlieren. Und immer wenn sie nicht vertraut haben, immer wenn sie ungehorsam waren, dann haben sie auch verloren. Und genauso ist es mit uns in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Das geistliche Prinzip für Sieg ist Vertrauen und Gehorsam. Im Englischen gibt es diese alte Hymne, da heißt es Trust and obey, there's no other way. Vertraue und gehorche, es gibt keinen anderen Weg. Das ist der Weg zum Sieg. Und Gott verlangt nicht blindes Vertrauen. Er verlangt nicht irgendwo einen Sprung ins Nichts, einen Glaubenssprung. Nee, Gott hat den Israeliten schon bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Er sagt weiter im Vers 1, der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der ist mit dir. Gott hat schon bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat dich erlöst von Ägypten. Er hat dich bewahrt in der Wüste. Er hat dich versorgt. Gott ist für dich. Das wird auch uns sagen. Er hat uns erlöst. Wir können zurückschauen auf unser Leben, wie Gott immer bei uns war. Immer uns geholfen hat. Wenn wir nur vertraut haben und gehorsam waren, dann waren wir immer siegreich. Römer 8, 32 sagt uns der Herr weiter, nach dem Vers, wo er sagt, wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns, sagt er weiter, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hey, wenn du dich überwältigt fühlst, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich ins Eck gedrängt fühlst, dann schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Wird Gott dich jetzt in den Stich lassen, wo er dich erlöst hat, wo er alles für dich gegeben hat, jetzt wo du sein Kind bist, wo er für dich gestorben bist, als du noch sein Feind warst? Und nee, ganz sicher nicht. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn wir weiterlesen im Römerbrief, sagt Gott mit anderen Worten, es gibt nichts, was uns trennen kann von seiner Liebe in unserem Leben. Vers 2, es soll geschehen, wenn er zum Kampf heranrückt, dann soll der Priester herantreten und zum Volk reden und zu ihnen sagen, höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht und fürchte sich nicht und ängstet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Also die Priester sollten Soldaten ermutigen. Vertraut auf den Herrn, der Herr ist mit euch. Vers 5. Und die Aufseher sollen zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann es einweihe. Und wer ist der Mann, der einen Weinberg gepflanzt hat und noch nicht genutzt hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann ihn nutze. Vers 7. Und wer ist der Mann, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht zu sich genommen hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann sie nehme. Interessant, Gott hat ganz andere Prinzipien für den Kampf, als wir Menschen die hätten. Das macht nicht unbedingt Sinn auf den ersten Blick. Aber Gott hat andere Maßstäbe, andere Prinzipien. Und er macht hier Ausnahmen vom Militärdienst. Und zwar, wenn du ein Haus hast, was du noch nicht bewohnt hast, dann geh nach Hause, genieße erstmal dein Haus. Wenn du einen Weinberg hast, den noch nicht geerntet hast, dann geh nach Hause, genieß die Frucht davon. Und wenn du eine Frau hast, Verlobte, die du noch nicht geheiratet hast, dann geh erstmal nach Hause und genieß deine Frau, genieß diese Beziehung. Interessant. Ich denke, verschiedene Lektionen, die wir lernen können daraus. Ich glaube, die erste ist, Gott will nicht, dass wir so verbissen sind im geistlichen Kampf, dass wir unser Leben nicht mehr genießen. Dass wir so sind, oh, wir müssen kämpfen. Dass wir so verbissene christliche Soldaten sind. Ja, wir sind in einem geistlichen Kampf. Es ist Realität. Und dann und wann müssen wir durchbeißen und müssen einstehen und müssen Dinge zurückstecken. Aber Gott wird uns auch sagen, aber genieß dein Haus. Und genieß den Job, den Gott dir gegeben hat und den Weinberg. Und hey, genieß deine Frau daheim. Das ist nicht fleischlich, das ist nicht falsch, sondern es ist gut und richtig. Wir wollen auf den Herrn ausgerichtet sein und dankbar sein für ihn und seine Segnungen genießen und nicht auf den Feind ausgerichtet leben, sondern auf Jesus ausgerichtet leben. Hey, die Angriffe kommen sowieso. Aber wir kämpfen mit unserem Blick auf den Herrn. Und Psalm 23 sagt, der Herr will uns einen Tisch bereiten im Angesicht unserer Feinde. Ist kein Widerspruch, das Leben zu genießen und gleichzeitig effektiv sein im Kampf, wenn unsere Prioritäten richtig sind. Gott möchte nicht, dass wir verbissene, grießgrämige Christen werden, sondern Dankbare, die seine Segnungen genießen und so in den Kampf ziehen. Zweite Prinzip ist, wir können nicht effektiv sein im Kampf, wenn die Dinge daheim nicht in Ordnung sind. Voraussetzung im Dienst ist, dass es daheim in Ordnung ist. 1. Timotheus, Titusbrief, sieht man, wir lesen, dass die Frau happy ist, dass die Familie versorgt ist. Gott wird hier auch sagen, militärische Verantwortung ist keine Ausrede, die Familie zu vernachlässigen. Genauso wenig wie geistlicher Kampf oder geistlicher Dienst eine Ausrede dazu ist. Ich meine, was nützt es dir, wenn du große geistliche Siege erringst und großartige Dinge tust im Reich Gottes und daheim fällt alles auseinander? Ist es nicht wert? Was Gott hier macht, er schrumpft die Armee, dass sie effektiver wird. Schickt alle nach Hause, die abgelenkt sind. Hey, du hast ein Haus, was du nicht bewohnt hast, wo du noch drüber nachdenkst, wie du die Wand streichen wirst, und geh nach Hause. Du hast einen Weinberg, wo du dir Sorgen machst, weil du noch nicht geerntet hast, geh nach Hause. Du hast eine Verlobte, die du noch nicht geheiratet hast, du hast Angst, dass sie ein anderer kriegt, geh nach Haus. Kümmere dich um die Dinge daheim. Und dann komm in den Kampf. Jakobus 1,8 sagt, uns ein wankelmütiger Mann mit geteiltem Herzen, der ist unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist das Prinzip hier. Du kannst ja den Kampf ziehen, wenn du ein geteiltes Herz hast. Das wenn wir es ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Dass nicht die Sorgen dieser Welt und dieses Unkraut unser Herz überwuchern, dass wir geteilte Herzen haben und nicht mehr ausgerichtete Soldaten sind für Jesus und für sein Reich. Sind wir unbeständig in unserem Wegen? Und wenn wir ein geteiltes Herz haben, können wir nicht effektiv sein im geistlichen Kampf. Ein Soldat Christi muss ausgerichtet sein, er kann nicht abgelenkt sein von der Welt oder von irgendwas anderem. Das ist die andere Seite der Medaille hier. Jesus muss an der ersten Stelle sein. Und ich glaube, wenn das so ist, dann werden auch alle anderen Bereiche einen richtigen Platz einnehmen. Vers 8 sehen wir noch eine weitere Gruppe, die nach Haus gehen muss. Und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Ja, machen wir da mal einen Punkt. Also auch die Ängstlichen und die Zweifler, die mussten zurückgehen. Ja, Angst und Zweifel ist ansteckend. Das ist wirklich so, auch geistlich gesehen. Und oft verstecken wir das gern unter Sarkasmus. Wir sagen nicht, oh Mann, ich habe so Angst, Schritt im Glauben zu machen. Normalerweise sagen wir eher so, ihr seid ja verrückt, das wird nie funktionieren und wer denkt ihr denn, was ihr da... Hey, wenn Gott gesprochen hat, lasst uns keine Angst haben, Schritte im Glauben zu tun. Oft verbergen wir unsere geistliche Ängstlichkeit und hinter solchen, sarkastischen Dingen. Auch die Angst haben, sollen nach Hause gehen, sagt der Herr. Gutes Beispiel haben wir bei Gideon. Alle nach Hause geschickt, die Angst hatten. Und dann ist er mit 300 Soldaten gegen 135.000 Midian niedergezogen und sie haben gewonnen. Besser eine kleine Gruppe, die hingegeben ist, die auf dem Herrn vertraut, als eine große Menge von Zweiflern und Nörglern und Menschen mit geteilten Herzen und Kompromissen in ihrem Leben. Herz ist viel wichtiger als die Anzahl. Einstellung ist wichtiger als Menge. Und Gott kann mehr tun, glaube ich, durch eine kleine Gruppe, die ihm voll hingegeben ist, als durch eine Masse, die so Lulu Wischiwaschi lau dahin schwimmt und effektiver. Vers 9 sehen wir, dass auch effektive Leiterschaft, gute Leiterschaft wichtig ist. Und es soll geschehen, wenn die Aufseher aufgehört haben, zum Volk zu reden, dann sollen sie Heeroberste an die Spitze des Volkes stellen. Vers 10. Und wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Und es soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet und dir öffnet, dann soll alles Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. Und wenn sie mit dir nicht Frieden schließt, sondern Krieg mit dir führt, dann sollst du sie belagern. Und gibt der Herr dein Gott sie in deine Hand, dann sollst du alle Männlichen mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Damals, in den Kulturen damals, hatten die keine Gefangenen gemacht. Und jeder Mann war natürlich ein potenzieller Feind. Vers 14, doch die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, all ihre Beute sollst du für dich rauben. Und du sollst von der Beute deiner Feinde essen, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. So sollst du mit allen Städten tun, die weit von dir entfernt sind, die nicht von den Städten dieser Nationen hier sind. Also hier spricht er, wenn sie Krieg führen gegen Feinde von außen. Wir werden gleich sehen, mit den Völkern, mit den Kanaanitern, die sie vertreiben sollten, sollten sie anders umgehen. Aber es ist für später hier. Und er sagt, selbst im Krieg soll Barmherzigkeit herrschen. Auch hier sollte erstmal Frieden anbieten. Vers 16. Jetzt geht's um diese kanaanitischen Völker, die Gott richtet durch Israel. Er sagt, jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken, an den Hethitern und den Amoritern und den Kanaanitern und den Perisitern und den Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, warum Gott das aufgetragen hat und so weiter. Wir werden das nicht mehr im Detail wiederholen. Es geht darum, dass Gott diese Völker richtet durch Israel. Und Gott war sehr barmherzig, hat ihnen 400 Jahre lang Gnade geschenkt, Zeit umzukehren. Aber jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo diese Völker so pervers sind und so krank sind, dass sie unheilbar sind. Und Gott sagt, jetzt mache ich ihnen ein Ende. So wie man einen tollwütigen Hund einschläfert, der am Sterben ist und der unheilbar ist, damit er nicht noch andere ansteckt. Und er sagt, diese Völker sollt ihr völlig vernichten, denn sie würden euch anstecken und es würde euch zerstören und Wenn wir die Geschichte Israels lesen, ist genau das passiert. Sie haben nämlich Gottes Gebot nicht vollständig gehorcht und diese Völker haben sie zum Götzendienst verführt und hat sie letztendlich zerstört. Für uns geistlich gesehen ist es ein Bild für den Kampf mit unserem Fleisch. Wir müssen kompromisslos damit umgehen, mit diesen Dingen, die uns ein Anstoß sind, die uns zur Sünde verführen. Nicht rumspielen mit kleinen Sünden und zwar weit die Grenzen austesten, soweit es halt geht. Prinzip, sind wir wieder sehen hier auch, ist, dass wir barmherzig sein sollen mit den anderen, aber hart mit uns selbst. Hey, lebe ein kompromissloses Leben. Spiel nicht rum. Kompromisse bringen dich um. Vers 19. Wenn du eine Stadt viele Tage belagerst, um gegen sie zu kämpfen und sie einzunehmen, sollst du ihre Bäume nicht vernichten, indem du die Axt gegen sie schwingst. Du kannst von ihnen essen, du sollst sie nicht abhauen. Ist etwa der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mitbelagert werden sollte? Nur die Bäume, von denen du weißt, dass sie Bäume sind, von denen man nicht isst, die darfst du vernichten und umhauen. Und du kannst Belagerungsgerät davon bauen gegen die Stadt, die Krieg mit dir führt, bis sie gefallen ist. Also sagt ihnen, Leute, denkt langfristig. Denkt an das, was gut ist für das Gebiet. Nicht in eurem Eifer alles niederholzen hier. Klar, die brauchten Holz, um Belagerungsmaschinen zu bauen und um ihre Lagerfeuer, wo sie dann ihre Kriegslieder gesungen haben, am Brennen zu halten. Aber Gott sagt, hier seid weise. Holz nicht das um, was später zur Nahrung dient. Weisheit, Besonnenheit, Barmherzigkeit wieder. Rennt nicht in eurem Kriegseifer gedankenlos los und haut alles nieder, was sich euch in den Weg stellt. Gilt auch für uns im geistlichen Kampf als Christen. Manchmal rennen Christen so los und holzen alles nieder, was irgendwo im Weg steht. Und ja, es gibt falsche Lehrer da draußen, die wir konfrontieren müssen und wo man dagegen kämpfen muss, geistlich gesehen. Aber holz nicht die mit um, die Frucht bringen. Allzu oft gehen Christen gegenseitig aufeinander los und bekämpfen einander statt den wahren Feind, weil sie irgendwo eine bisschen andere Sicht von Prophetie haben oder dem Heiligen Geist oder was immer. Bekämpfen einander statt den wahren Feind, unseren geistlichen Feind. Und der Herr wird uns sagen, hey, wenn es da jemanden gibt, der Frucht bringt, auch wenn er in eine andere Gemeinde geht oder eine andere Konfession oder nicht essentielle Dinge, die wirklich unser Zentrum unseres Glaubens ausmachen, wenn sie solche peripheren Dinge ein bisschen anders sehen, dann, hey, solange sie Frucht bringen, dann lass sie stehen. Holt sie nicht mit um. Ja klar, wenn es falsche Lehrer sind, die keine Frucht bringen, die nur Zerstörung sehen, dann muss man konfrontieren, muss man ansprechen. Aber seid weise, seid barmherzig, seid besonnen. Rennt nicht los mit euren Schwertern hier, mit den geistigen Schwertern und holzt alles nieder, was sich euch in den Weg stellt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein weiser Gott bist. Und wir danken dir, dass du uns sagst, wie wir weise und gut leben können, selbst in diesen geistigen Kämpfen, in denen wir drinstehen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns daran erinnerst, dass wir auch Menschen sein sollen, die das Leben genießen sollen, auch neben und trotz all diesen Kämpfen, in denen wir stehen. Und Herr, dass du uns vor allem aufrufst, auch dir zu vertrauen und dir einfach radikal gehorsam zu sein. Das ist der Weg zum Sieg. Und so beten wir vor allem darum, Herr, stärke unseren Glauben und stärke unsere Beziehung mit dir. Lass uns Menschen sein, die jeden Tag aufstehen morgens und sich dir bewusst hingeben und sich dir als Werkzeuge zur Verfügung stellen. Gott, die Zeit ist kurz und wir wollen die Zeit nutzen. Wir wollen Unterschied machen in dieser Welt für dich. Und Herr, wir wollen Menschen sein, die auf dich ausgerichtet leben. In Jesu Namen. Amen.